Ich bin Sharon Zucker und das ist «Mies Zürich».
Der Podcast.
Mein Gast heute ist die Schriftstellerin Petra Ivanov. Früher war sie Journalistin und Übersetzerin. Seit 16 Jahren schreibt sie Krimis, die in Zürich spielen. Sie schreibt aber auch Bücher für Jugendliche und geht in Schulen und macht dort Lesungen zu aktuellen Themen. 350'000 Bücher hat sie schon verkauft. Sie ist die erfolgreichste Krimi-Autorin der Schweiz. Willkommen bei mir. Schön, bist du da, Petra Ivanov.
Merci vielmals.
Jetzt sehe ich endlich mal das Gesicht hinter diesen Büchern, die ich hier alle gelesen habe.
Ja, als Autorin ist mir immer ein bisschen hinter dem Buchdeckel.
Du hast vor 16 Jahren deinen ersten Krimi herausgegeben, rund um den Kriminalpolizist Bruno Cavalli und die Staatsanwältin Regina Flint. Jetzt ist der 9. Band rausgekommen in diesem Sommer. Der heisst «Stumme Schreien» und da reden wir nachher noch drüber. Was mich interessiert ist, lustig, wie ich bin mal googeln, wie viele Autorinnen und Autoren Krimis über Zürich schreiben. Und da sind also mindestens 12 dabei. Unter anderem Sunil Mann und Mitra Devi und du natürlich auch. 12 Leute, die Krimis über Zürich schreiben. Warum du auch?
Also, als ich angefangen habe, hat es noch nicht sehr viel gehabt. Das habe ich zwar nicht gewusst. Das war nicht damit ein Grund, dass ich Zürich gewählt habe. Ich wollte einfach einen Krimi schreiben und habe in Zürich gelebt. Und ich finde es einfach, von etwas zu schreiben, das ich kenne. Ich habe hier meine Beziehungen in der Stadt, ein Netzwerk von Leuten, die ich Fragen stellen kann. Und das Ganze wäre einfach wahnsinnig mühsam gewesen, wenn ich jedes Mal in eine andere Stadt fahren müssen, wenn ich irgendetwas nicht gewusst hätte.
Was kommt man von Zürich mit über deine Krimis? Für die, die jetzt noch nie einen gelesen haben von dir?
Für mich stehen eigentlich Themen im Vordergrund. Und das sind für mich Schweizer Themen, nicht unbedingt Zürich-Themen. Aber jede Geschichte ist irgendwo verankert. Das ist jetzt halt Zürich. Das heisst, dass der Alltag meiner Figuren da stattfindet. Ganz einfach gesagt, wenn meine Staatsanwältin Regina Flint ins Büro geht, dann läuft sie über den Helvetiaplatz. Und ich beschreibe natürlich, wo sie sich physisch befindet. Einfach, dass man die Figur auch spürt, dass man die Stimmung spürt. Sie sind unterwegs im IRM, also im Institut für Rechtsmedizin. Das ist am Irchenloben. Regina fährt selten Auto. Sie ist mehr mit dem Tram und Bus unterwegs. Das gibt dann auch wieder Momente, wo sie vielleicht nachdenkt und aus dem Fenster schaut, wo ich halt beschreibe, was sie sieht.
Also es ist fast ein bisschen wie ein Tourismusbuch. Auch jetzt abgesehen vom Krimi, man kommt Zürich mit über in deinen Büchern. Jetzt, das Ermittlerduo, das ist der Bruno Cavalli, er ist Kriminalpolizist, und Regina Flint, die du vorher angesprochen hast, sie ist Staatsanwältin. Das ist das Ermittlerduo, die arbeiten sehr gut zusammen, die haben aber auch eine komplizierte Liebesbeziehung. Was ist denn ihr Problem?
Sie sind vor langer Zeit mal zusammen gewesen, bevor ich das erste Buch überhaupt geschrieben habe. Im ersten Buch sind sie wieder aufeinander getroffen. Es sind beide ein bisschen andere Wege eingeschlagen und plötzlich an einem Fundort von einer Leiche stehen sie sich das erste Mal wieder gegenüber. Und für Regina Flint war das abgeschlossen gewesen. Sie hat nicht mit der Art von Beziehung, die Bruno Cavalli leben wollte, umgehen können. Also vor allem hat er einfach sehr viele Nebenbeziehungen gehabt, hat sich nicht festlegen. Das hat ihr gar nicht entsprochen. Sie hat sich etwas anderes gewünscht. Hat dann aber auch wieder die Anziehung gespürt, er genauso. Also die Chemie, die ist einfach immer noch da gewesen. Und von dem Moment an, von dem ersten Buch weg, hat man gemerkt, es knistert immer noch. Eigentlich wollen beide nicht, weil beide nicht, ja, nicht wieder in alte Muster zurückfallen oder das nicht wieder erleben wollen. Aber schlussendlich, ja, ist halt die Anziehung stark. Und das begleitet sie durch alle Bände.
Du, alle Band, mittlerweile sind wir beim 9. Band angekommen. Jetzt könnte man ja sagen, schreib doch du einfach ein Beziehungsbuch über die beiden. Es braucht doch kein Krimi dazu.
Das stimmt, ja. Das würde mir auch Spass machen.
Aber du hast den Krimi gewählt. Warum den Krimi?
Ich habe den Krimi gewählt, weil ich eigentlich über bestimmte Themen schreiben wollte. Also ich habe gemerkt, als Journalistin ist es recht schwierig, in die Tiefe zu gehen. Ich habe wenig Platz in einer Zeitung, auch in einer Zeitschrift. Eine Reportage ist zwar länger, aber schlussendlich auch begrenzt. Und ich habe gemerkt, die Themen, die ich darüber schreiben möchte, sind nicht unbedingt die, die gerade so auf Anklang stossen. Und im Buch habe ich einfach die Gelegenheit, mehrere Sichtweisen darzustellen, indem ich Perspektiven wechsle, also einfach in die Figuren hineinschlüpfe. Und das Lesende macht man das ja dann auch. Und dass es ein Krimi ist, es hätte ja auch ein Roman sein können, mein erstes Buch. Das ist das Thema Menschenhandel gsi damals, dass ein Krimi geworden ist, hat damit zu tun, dass die ermittelnden Figuren recht ähnlich arbeiten, wie ich geschafft habe als Journalistin. Also ich bin damals im Balkan gereist, ich habe ein Interview gemacht und habe die Geschichte dann gehabt und habe die einflüssen lassen. Eine ermittelnde Figur macht ganz Ähnliches. Sie ist mit einem Verbrechen konfrontiert, weiss nicht, was dahinter steht, kennt die Beteiligten nicht und fängt einfach an, Fragen zu stellen. Und das hat mir schöne Struktur gedunkt für diese Geschichte.
Also das heisst, der Journalismus oder du als Journalistin und die Kriminalbeamten oder alle, die mit dem Krimi zu tun haben, die arbeiten ähnlich, decken die Geschichten auf. Und in deinem Buch kannst du die Geschichten verarbeiten. Besser genau. Jetzt, als du ja. Das als Journalistin
ja.
Hast können.
Ja.
Die Geschichten, die du schreibst, oder die Krimis, die du schreibst, die haben immer etwas sehr auch Gesellschaftliches oder Politisches. Also, du hast vorher den Menschenhandel angesprochen. Es sind aber auch Geschichten rund um Gewalt in der Familie, um Flüchtlinge. Also, es sind heavy Geschichten, die man da mitbekommt, auch dort. Oder? Du verarbeitest zwar immer Krimi, aber du hättest ja sagen können, das gefällt mir so gut, wieso muss ich den Krimi nehmen? Kann ich nicht einfach eine Geschichte daraus schreiben?
Ja, wenn ich mir das vorstelle, ich mache Interviews, sagen wir jetzt gerade den Menschenhandel, ich erfahre Geschichten, es ist Frauenhandel konkret, Zwangsprostitution, ich erfahre Geschichten von diesen Frauen und ich schreibe es. Aus meiner Sicht habe ich schon mal sehr schwierig gefunden, weil auch wenn ich die Geschichte gehört habe, ich habe es nicht erlebt. Ich möchte eigentlich diesen Frauen die Stimme geben. Ich hätte eine Art eine Lebensgeschichte aufschreiben, das wäre möglich. Ich hätte mich dann auf jemanden konzentriert. Ja, das wäre jetzt in dem Fall gegangen. In anderen Fällen finde ich es wiederum schwieriger. Bei komplexen Themen, wo nicht unbedingt ein Mensch im Vordergrund steht. Also Flüchtlinge, es ist ein zu breites Thema. Und im Krimi kann ich es wirklich von x Perspektiven. Also ich kann es aus rechtlicher Sicht, wie Regina Flint Staatsanwältin ist, die ganze Problematik aufzeigen. Ich kann es aus Polizeisicht, wo halt wirklich mit den kriminellen Leuten konfrontiert sind. Ich kann aber auch dann einen Besuch in einem Erstaufnahmezentrum oder ich kenne die Begriffe alle nicht mehr, wo Flüchtlinge in der Schweiz ankommen. Es ist irgendwie so lange her, seit ich das geschrieben habe. Jemand, der im Empfangszentrum arbeitet, eine Seelsorgerin, die dort arbeitet, kommt zum Beispiel bei mir vor. Und ich kann dieser Person dann einen Körper, eine Stimme, eine Ansicht geben und auch Ansichten, die ich vielleicht nicht vertrete. Das finde ich auch das Spannende in einem Krimi. Also es hat Pro, es hat Contra, es hat Gut, es hat Böse. Und die, die das Buch lesen, können sich dann ihr eigenes Bild machen. Und das denke ich mir gerade im Krimi fast besser.
Man merkt, dass du Journalistin bist. Du tust gerne recherchieren und du recherchierst auch sehr, sehr gut. Habe ich gelesen, sogar die Kripo-Chefin der Zürcher Kantonspolizei sagt, dass sie deine Recherchen gut findet. Sie liest auch deine Krimis. Wie sieht deine Recherche konkret aus?
Konkret ist es so, dass ich einfach einmal mit Leuten rede, Betroffenen rede, in der Strafverfolgung, bei der Polizei und frage, was für Themen im Moment sie beschäftigen. Und so komme ich dann einmal zu einem Thema, auch durch Zeitungen lesen, also sonst Medien einfach. Und dann gehe ich dem nach und schaue, hat es da eine Geschichte drin. Es ist ja ein spannendes Thema, aber es gibt nicht immer auch einen spannenden Krimi. Und wenn ich merke, mal, das interessiert mich, dann fange ich an, Theorie zu lesen. Also ganz einfach einmal Gesetz, wo ich das Buch «Tatverdacht» geschrieben habe. Das ist die Geschichte von einem Swiss-Koi-Soldat im Kosovo. Da ist einfach einmal das ganze Militärrecht ist wichtig. Was läuft im Militär? Wie laufen die Untersuchungen? Wie funktioniert das Militärgericht? Das sind Sachen, die ich nicht kenne. Und dann lese ich einfach von Seite 1 bis hinten raus, was es braucht an Gesetzestext, bis ich mal verstehe, wie es funktioniert. Und dann gehe ich schauen.
Du gehst auch, je nachdem, in das Land, wo deine Geschichte teilweise spielt und gehst dort weiter recherchieren.
Das mache ich immer, ja. Also sonst könnte ich es gar nicht schreiben. Weil die meisten Ideen kommen mir eigentlich, wenn ich dann physisch vor Ort bin und recherchiere und Gespräche führe.
Wie lange recherchierst du für so ein Buch?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt gerade Tatverdacht, den ich erwähne, da war es sehr straff, die Recherche, wenn ich mit der Armee mitgegangen bin. Dann habe ich wirklich mit dem Versorgungsflug gestartet in Basel und bin mit den Soldaten so mit. Und da hatte ich auch einen Zeitplan, der aufgestellt worden ist. Ich glaube, ich war keine Woche mit der Armee unterwegs. Nachher aber habe ich für mich glaube, noch einen Monat angehängt, wo ich einfach mit der Bevölkerung geredet habe und ein bisschen geschaut, wo zieht es mich hin. Es hat ein historisches Buch, das ich mal geschrieben habe, einen historischen Krimi. Da habe ich fast 4 Jahre recherchiert. Mhm. Auch wenn ich nicht an die Dokumente gekommen bin. Also den rechtsmedizinischen Bericht aus dem 19. Jahrhundert gesucht habe zum Beispiel. Bis ich dann den hatte, der vergeht häufig Zeit, also Wartezeit. Es ist nicht, dass ich nonstop recherchiere. Ja, also alles, was 6 Monate bis 4 Jahre ist möglich.
Einfach bis du zufrieden bist und dann setzt du dich an und schreibst das Buch. Wie lange geht es denn, um ein Buch zu schreiben?
Das geht relativ schnell. Eine Erstfassung habe ich ca. 7-8 Monate. Aber das ist dann...
Das ist schnell?
Also für mich schon.
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Also, ja, wenn ich jeden Tag dranbleibe, habe ich 7-8 Monate. Aber ich arbeite nicht den ganzen Tag. Also ja. Ich habe sehr viele andere Sachen, die ich mache. Es gibt Tage, da kann ich nur 1 Stunde schreiben, andere, da kann ich 5. Und nachher habe ich aber eine Erstfassung, die halt noch sehr korrekturbedürftig ist. Und dann kommt sie überarbeiten. Und das geht lang.
Deine Manuskripte gibst du auch der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft. Die schauen deine Manuskripte an. Gibt es viele Sachen, die du nachher noch ändern musst? Oder hast du so gut recherchiert, dass praktisch alles stimmt?
Es kann beides passieren. Es hat auch schon Fehler gehabt, die klein tönen. Ich hatte mal eine Telefonkontrolle und eine Hausdurchsuchung in der falschen Reihenfolge gehabt. Ich musste umkehren und das hat das ganze Buch geändert. Weil das, was sie erfahren haben, meine Figuren, haben sie nicht mehr gewusst. Und durch das haben sie anders gehandelt. Das war dann für mich eine Riesenkorrektur.
Aber du willst es eben korrekt behalten, oder? Du sagst nicht, es ist einfach eine Geschichte, ja, nur jetzt haben sie halt umgekehrt gemacht.
Es ist ein Krimi, es ist ein Roman und es gibt Sachen, die ich immer fiktiv behalten würde. Aber dort, wo ich es richtig schreiben kann, sehe ich nicht ein, warum ich es falsch machen soll. Ich würde ja auch nicht in Zürich jetzt einfach Bahnhofstrasse, Poststrasse nennen, nur wie es schöner tönt. Ja, ich sehe nicht, warum.
Könnte man machen.
Könnte ich machen, ja. Könnte ich durchaus machen. Oder vielleicht ist es ein bisschen verständlicher, wenn ich es mit Figuren erkläre. Also wenn ich weiss, der Charakter von einer Figur, ich sage jetzt ein Beispiel, sie ist sehr genau, sie beachtet immer das Gesetz, dann müsste die Figur nicht etwas machen, das ganz... nicht zu der Natur passt und jetzt einfach finde, ach, ist doch gleich, machen wir jetzt gleich, setzen wir den ein bisschen unter Druck. Es gibt Brüche in der Geschichte. Und die gleichen Brüche gibt es auch, wenn die Fakten nicht stimmen. Klar wissen es nicht alle, aber es hat immer erstaunlich viele Personen, die es wissen. Und ich merke, man baut sich auch ein bisschen einen Ruf auf. Mhm. Und mir ist sehr wichtig, dass man die Themen, die ich aufgreife, ernst nimmt. Und ich kann nicht, wie jetzt im neuesten Buch, über häusliche Gewalt, über Kesp, über Themen schreiben. Und ich finde, es ist wichtig, dass man genau weiss, was passiert. Und dann erwarten, dass man es glaubt, wenn handherum das Rechtliche oder Abläufe nicht stimmen und man ganz einfach nachschauen kann.
Heisst das, du kommst durchwegs positive Kritiken über, weil du so akribisch recherchierst?
Die Leute, die meine Bücher gerne lesen, haben Freude an der genauen Recherche. Es heisst nicht, dass alle, die es lesen, das beachten. Es hat sicher einige, die Beziehungsgeschichte am interessantesten finden oder ich weiß auch nicht, Action-Szene, ich sage jetzt irgendwas. Aber ich komme viele Rückmeldungen über von Leuten, die sagen, da weiss ich wenigstens, es stimmt, da muss ich mich nicht ärgern. Ich komme auch Tipps über. Also letztens hat mir gerade eine Ärztin geschrieben, sie freut sich, dass das Medizinische so richtig dargestellt ist, aber sie will mich darauf hinweisen, dass ich ein Buch, das ich geschrieben habe, hat meine Figur aufgehört rauchen wegen Darmproblemen und bei seiner Krankheit wäre das jetzt nicht zwingend nötig gewesen. Und es hat ihr fast leid getan, dass er verzichtet hat, wie es ihm sonst schon so schlecht gegangen ist.
Und dann hast du es nochmal geändert in einer neuen Auflage.
Das ist ein altes Buch, das wahrscheinlich keine neue Auflage gibt. Aber jedes Mal, wenn ich so eine Korrektur überkomme, dann ändere ich es, baue ich es ein. Und ich bin auch sehr dankbar um die Rückmeldungen.
Der 9. Krimi von dir ist draussen mit dem Ermittlerpaar Bruno Cavalli und Regina Flint. Der heisst «Stumme Schreie». Du hast schon ein bisschen darüber erzählt. Um was geht es in diesem Krimi?
Es geht um eine verschwundene Frau, ein verschwundenes Kind, um häusliche Gewalt. Man weiss nicht, ist die Frau umgebracht worden von ihrem Partner? Hat sie ihn verlassen und das Kind mitgenommen, damit er sie nicht findet? Also ich muss sagen, sie ist auch gewalttätig. Es ist für mich ganz wichtig, sie das Thema auch auf verschiedenen Seiten zu zeigen. Vielleicht hat sie Angst, dass sie verliere Sorgerecht. Man weiss das alles nicht. Regina Flink kommt den Fall über. Es ist ein vermisster Fall, aber für sie ist es schwierig, weil sie weiss nicht, liegt überhaupt das Verbrechen vor. Das ist so eine Dramenhandlung. Es ist noch schwierig, zu viel zu erzählen, weil
ich erzähle schnell. Müssen,
ja, der Spoiler-Effekt, genau.
Ja, nicht. Das neunte Buch ist draussen. Es heisst «Stumme Schreie» von Petra Ivanov. Wie läuft eigentlich so ein Tag ab von dir, von so einer Schriftstellerin? Wie muss man sich das vorstellen? Du hast vorher gesagt, du machst ganz viele andere Sachen auch noch. Manchmal hast du nur eine Stunde Zeit zum Schreiben. Kannst du mal so ein bisschen einen typischen Tag erzählen?
Ein typischer Tag im Herbst ist ein Tag, wo ich Lesungen habe. Im Moment sehr viele Schullesungen. Das heisst, ich stehe auf, ich schreibe eine Stunde zum Kaffee, nachher nehme ich meinen PC mit, gehe irgendwie auf Zürich oder durch die halbe Schweiz, je nachdem, wo die Lesung stattfindet. Das kann in Solothurn sein, das kann in St. Gallen sein, das kann vor der Haustür sein. Schreibe unterwegs wieder. Habe meistens, also mindestens zwei Lesungen eigentlich, wenn ich in Schule bin. Manchmal mit kurzer Pause. Manchmal habe ich Stundpause, dann schreibe ich wieder. Manchmal über Mittag, dann frage ich, ob sie einen Raum haben, wo ich allein sein kann, und dann arbeite ich weiter. Und dasselbe am Heimweg wieder im Zug. Schreibe ich wieder, komme heim, mache meistens dann Büro, Administration, Homepage, soziale Medien, einfach das Ganze rundherum. Interviews, also sehr viele Schüler, Schülerinnen, die Arbeiten schreiben, Abschlussarbeiten. Wir haben Telefongespräche, Mail-Interviews.
Also du bist beschäftigt. Ich möchte nachher noch auf deine Lesungen in Schule zurückkommen. Jetzt bleiben wir aber noch ganz kurz bei deinem Job. Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast ja jetzt schon ein paar Bücher geschrieben, schon viele Bücher geschrieben. Läutest dann du am Verlag an und sagst, ich hätte Lust auf ein neues Buch, und der Verlag sagt dir, da hast du mal den Cash voraus, schreib. Oder wie geht das?
Ich bin ja immer in Kontakt mit dem Verlag, wenn ich immer den gleichen Verlag habe. Also ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren beim Unionsverlag. Wir kennen uns gut. Und da kommt nicht der Verlag zu mir und gibt mir einen Auftrag oder einen Wunsch, sondern wir reden immer wieder und sie fragen, hast du schon Ideen? Was hast du vor, wenn du fertig bist? Weisst du es schon? Manchmal weiss ich es, manchmal nicht. Dann irgendwann erzähle ich, ja, ich hätte gedacht, ich könnte das und das. Manchmal habe ich dann aber schon angefangen, weil ich nicht warten konnte. Einfach mal zu schauen, wie sich das anfühlt, das Thema. Und in der Regel läuft es dann einfach. Also es ist nie so, dass mir der Verlag sagt, oh, das solltest du nicht, oder wir haben ein ähnliches Thema. Sie lassen mir wirklich freie Hand, und das finde ich ganz toll. Also das ist
aber
nicht selbstverständlich.
Geben sie dir schon vorher Geld, damit du das quasi kannst finanzieren, dass du zuhause am Arbeiten bist an diesem Roman, oder kommt das Geld erst nachher?
Ich komme es nachher über. Also einmal pro Jahr gibt es einfach eine Abrechnung vom Buchverkauf. Anfangsjahr wird das Ganze abgerechnet. Und dann komme ich im März das Geld über.
Einmal pro Jahr zahlt.
Einmal pro Jahr.
Und wenn es gut läuft, ist das gut. 350'000 Bücher hast du verkauft. Das ist jetzt nicht so schlecht. Wie viel verdient man für ein Buch? Weil ich meine, das kostet ja, sagen wir jetzt für uns, 25, 30, 35 Franken, je nachdem, ob es ein E-Book ist oder ob es ein Bundesbuch
oder
ein Taschenbuch.
Das Taschenbuch ist um die 19 Franken. Jetzt Stumme Schreie, das Bund ist 35. Ich komme an einem bunten Buch 10% über, und an einem Taschenbuch zwischen, glaube, 40 und 70. Ich muss überlegen, weil ich bin früher bei einem anderen Verlag war. Also dann teile ich das Einkommen mit dem Verlag. Der Taschenbuchverlag hat gewechselt. Das ist eine komplizierte Geschichte, darum ist es nicht immer gleich.
Ein E-Book? Das, also wenn man es auf den E-Reader runterlässt?
Auch 10%.
Auch 10%. Ja. Das ist jetzt ja nicht so viel, oder? Wenn man jetzt ein Buch auf den E-Reader runterlässt, ist das manchmal, ich weiß nicht, wie viel das kostet, 15 Franken, manchmal sogar noch weniger. Und von dem 10%, da verdienst du eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Also reich wirst du nicht.
Also es kommt natürlich auch darauf an, verdiene ich am Preis in Deutschland oder in der Schweiz. In Deutschland sind meine Bücher viel günstiger, also nicht 35 Franken. Und wenn man in der Schweiz aus Deutschland einkauft, dann verdiene ich am deutschen Preis. Nein, es ist sehr wenig. Also ich kann nicht leben vom Buchverkauf. Ich lebe von den Lesungen, wie die meisten, die schreiben.
Wir haben es angesprochen vorher, du machst Lesungen in Schulen. Und zwar, ich stelle mir die ein bisschen anders vor als eine klassische Lesung jetzt für Erwachsene. Ein Buch, das du daraus liest, heisst «Sex Ding». Um was geht es da und wie läuft so eine Lesung ab in einer Schule?
Ja, die Schullesungen, die sind wirklich anders. Der grösste Unterschied ist natürlich, dass die Jugendlichen nicht freiwillig dort sind. Im Gegensatz zu Erwachsenen, die in der Freizeit in die Bibliothek oder in eine Buchhandlung oder irgendwo hinkommen, wie es gerne lesen und das ist bei Jugendlichen nicht immer der Fall. Lehrpersonen laden mich ein, sehr häufig, wie sie ein Buch von mir lesen wollen oder schon gelesen haben. Das macht dann sehr viel aus, wie mache ich die Lesung. Also wenn sie es noch nicht gelesen haben, dann mache ich lustig auf ein Buch.
Und das funktioniert?
Ja, sie müssen es ja dann in der Schule lesen. Es ist ja nicht so, dass sie da zuhause das besorgen müssen. Dann lese ich einfach ganz wenig vor. Es geht viel mehr ums Erzählen. Ich frage auch sehr viel. Jetzt konkret das Buch «Sexting». Es geht um Sexting, also Nacktbilder verschicken. Und es geht um Geschichte von einem Jugendlichen, der ein Nacktbild überkommt und weiss, er sollte es eigentlich löschen, das aber nicht macht, einfach denkt, ich will es noch jemandem zeigen und der schickt sich selber und mit dieser Dynamik entwickelt und das betroffene Mädchen gar nicht weiss, dass das Bild im Umlauf ist. Und dann mache ich es einmal so, dass ich ein Stück vorlese und dann die Klasse frage, was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr die Hauptfigur wäret? Es bleibt auch immer sehr viel Zeit für Fragen. Also sie wollen dann auch wissen, wie schreibe ich ein Buch, schreibe ich am PC, schreibe ich am Meer. Also es ja, hat auch sehr unterschiedliche Bilder. Und es entstehen sehr spannende Gespräche. Also für mich sind die Gespräche das Wertvollste bei den Schullesungen.
Also das heisst, die Kids die machen wirklich mit, weil es auch Themen sind, die sie betreffen?
Ja, sie machen mit und wie sie auch mitreden dürfen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich stehe nicht dort und lese einfach etwas. Ich erzähle auch, wie ich dazugekommen bin. Ich frage sie, was für Themen sie würden interessieren, wie sie über das würden schreiben, ob sie ein anderes Ende gewählt hätten. Und die lassen sich sehr mitreissen. Das ist immer wieder schön.
Lesen Jugendliche überhaupt noch Bücher?
Ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, sie lesen immer weniger und weniger. Ich habe aber keine Zahlen, die das belegen. «Sexting» ist ein Buch, das für Leseungeübte geschrieben ist. Das ist wie im Dabux-Verlag erschienen. Und der Dabux-Verlag der gibt nur, oder nur ausschließlich 60 Seiten dicke Bücher raus. Also jedes Buch hat nur 60 Seiten, behandelt aber Themen, die auch andere Jugendbücher würden. Das ist nicht ein Buch, das rausgekommen ist und dann vereinfacht worden ist. Mhm. Und das ist schon der Bedürfnis von vielen Jugendlichen angepasst. Und soll sie auch abholen, wo sie stehen, damit sie einfach mal Spass haben an einem Buch, das können durchlesen und verstehen und dann vielleicht das Interesse wecken zum Weiterlesen, zum etwas Längeres, Komplizierteres lesen.
Ich finde es noch lustig, ich kenne viele Männer, jetzt gerade aus meinem näheren Umfeld, die zwar lesen, aber immer nur Fachbücher. Romane oder Krimis, das geht an denen vorbei. Wie kann man die animieren zum Lesen?
Ich kenne das auch, ich weiss es nicht. Und ich staune, wenn ich merke, das wichtigste Fachwissen, das ich mir im Leben angeeignet habe, habe ich durch Romane. Ich merke, wenn ich fühle beim Lesen, bleiben mir Fakten. Ich könnte nicht einfach ein Sachbuch lesen, ich vergesse alles wieder. Das ist schon spannend
im Moment. Gleich. Aber wie man die überreden kann, hast du auch noch kein Rezept gefunden?
Nein, ich habe zwei Söhne, die keinen Roman lesen, sondern Sachbücher.
Lesen sie deine Krimis wenigstens?
Nein.
Auch nicht?
Aber ich merke, viele Leute haben das Gefühl, es ist ja nicht wahr. Es ist eine Zeitverschwendung, es ist nicht wahr. Und das ist für mich ganz etwas Interessantes, wo ich auch gerne darüber rede mit jugendlichen Schullesungen, aber auch mit Erwachsenen. Was ist denn wahr? Wir zeigen ja immer einen Ausschnitt. Sie haben das Gefühl, jemand, der eine Geschichte zeigt auf Instagram, das ist dann eine wahre Geschichte, was ihr passiert ist. Und dann sage ich, aber schau, sie hat 10 Sachen erlebt, die Person zeigt eine davon. Man hat das Gefühl, das ist sie. Und ich finde Romane gar nicht so anders. Ich finde, Romane sind eigentlich immer wahr, weil es sind immer Gefühle, die existieren. Es sind immer Erlebnisse, die irgendwo jemand könnte gemacht haben. Vielleicht anders zusammengeschnitten. Aber das sind ja soziale Medien auch. Das sind auch Sachbücher. Das ist auch eine Auswahl an Themen. Ich mache die Unterscheidung nicht so.
Was liest denn du privat für Bücher?
Alles. Wirklich alles, was ich kann, wenn ich Zeit habe. Natürlich sehr viel zu Themen, wo ich weiss, da würde ich selber etwas darüber schreiben. Also sicher viel Krimis, wenn ich weiss, ich muss ein bisschen wissen, was ist auf dem Markt, aber ich möchte auch inspiriert werden. Ah, so könnte man das Buch aufbauen. Das ist mir jetzt noch nie in den Sinn gekommen, das funktioniert. Ich hätte jetzt Angst gehabt, man kann und zum Beispiel nicht nah.
Was für ein Krimi-Autor oder Krimi-Autorin gefällt dir besonders? Um jetzt mal jemanden noch nennen, neben dir, gibt es da jemanden, wo du kannst sagen, okay, das finde ich jetzt ganz spannend?
Ich habe sehr gerne Skandinavische.
So die ganz brutalen?
Nein, gar nicht. Es sind nicht alle brutal.
Dann habe ich bis jetzt die falschen gelesen in dem Fall.
Ja, nein, es gibt auch sehr, sehr ruhige, sehr feine, sehr differenzierte.
Hast du gerade ein Beispiel von einer, einem ruhigen skandinavischen Krimi-Autor oder Autorin?
Ich lese gerne Jörn Lierhorst, also seine Wisting-Serie. Ich finde den Wisting sehr einen sympathischen Polizist, sehr einen ruhigen, einen nachdenklichen, einen unaufgeregten. Ja, die machen mir wirklich Spass.
Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du vorbeigekommen bist, Petra Ivanov. Ich bin gespannt auf deine nächsten Bücher. Ist schon eins im Tun?
Ja, natürlich. Du hast mich vorher gefragt, wie lange ich an einem Buch arbeite. Ich müsste vielleicht noch erklären, ich arbeite nicht nur an einem Buch aufs Mal, weil ich habe sehr viele Wartezeiten. Ich habe Wartezeiten bei der Recherche, ich habe Wartezeiten, bis ich Rückmeldungen bekomme von Gegenlesenden. Und ich arbeite in der Regel an drei Büchern. Also eins bin ich am Recherchieren, eins bin ich am Schreiben und ein anderes bin ich am Überarbeiten.
Und die sind alle jetzt von der gleichen Serie Regina Flint und Bruno Cavalli?
Nein, bin ich immer abwechseln. Ich lektoriere jetzt das Buch, das nächstes September rauskommt, schreibe an einem, das Jahr darauf rauskommt und recherchiere für ein drittes, das noch mal später erscheint.
Also pro Jahr kommt ein Buch von dir raus, praktisch jetzt in den nächsten drei Jahren.
Ja, im Moment schon.
Sind wir gespannt. Danke vielmals.
Sehr gerne geschehen. Danke dir.
Das ist «Mies Zürich».
Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.